Hallo, herzlich willkommen bei Wahre Gesundheit. Heute spreche ich mit Nico da Vinci über das Thema Glyphosat. Dass Glyphosat gefährlich ist für Mensch und Tier, das weiß mittlerweile fast jeder. Wie gefährlich, wie groß das Ausmaß ist, das wissen leider nur die wenigsten. Aber das wollen wir heute ändern. Nico da Vinci führt schon seit fast 6 Jahren eine Privatstudie und hat sehr, sehr interessante Erkenntnisse mit uns zu teilen. Und auch in seiner Recherche hat er den ein oder anderen Fakt uns mitzuteilen. Deshalb seien Sie gespannt auf die Erkenntnisse und bleiben Sie dran. Nico, herzlich willkommen bei Wahre Gesundheit. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir beide haben heute das Vergnügen oder Missvergnügen, über das Thema Glyphosat zu sprechen.
Ja, hallo. Ich bin froh, dass ich dabei sein darf.
Ja, die Ehre ist ganz meinerseits. Thema Glyphosat. Jetzt möchte ich mal gerne mit der Tür ins Haus fallen. Seit wann weiß man, dass Glyphosat krebserregend ist?
Also gemäß den Gerichtsunterlagen, die da im Rahmen der Gerichtsprozesse gegen Monsanto aufgekommen sind, weiß Monsanto selber das seit 1984.
Und seitdem ist was passiert?
Nichts.
Ist das krebserregend für denjenigen, der das auf die Felder austrägt oder auch für die Konsumenten von den Speisen?
Naja gut, darüber streiten sich natürlich die Gelehrten und die Firmen und Konzerne vor allem, weil es eben einfach so ist, dass wenn ein Mittel krebserregend ist, dass es dann eigentlich vom Markt genommen werden muss. Und es gibt da ganz erhebliche wirtschaftliche Interessen, die dafür sorgen, dass es auf dem Markt gehalten wird bis heute. Und wenn diese wirtschaftlichen Interessen stark bleiben, dann wird es auch weiter so sein. Und dann kann es eben sein, dass natürlich auch diese Leute, die das ausbringen, betroffen sind. Das sind ja auch im überwiegenden Teil die von den 120.000, die momentan gegen Monsanto beziehungsweise jetzt ja Bayer klagen. Aber ich bin auch der festen Überzeugung, dass diese Dauerbefeuerung, über die wir wahrscheinlich nachher noch sprechen, der Bevölkerung über die Lebensmittel natürlich auch dafür sorgt, dass man Krebs bekommt. Und zwar direkt und indirekt.
Wie bist du denn überhaupt zu dem Thema gekommen? Das ist ja auch eine berechtigte Frage.
Ja, das war eigentlich Zufall. Da müssen wir der Frau Professor Monika Krüger danken. Die hat in einem Arte-Beitrag mal darüber gesprochen. Und da es in meinem beruflichen Umfeld einfach Muster und Zeichen gab, dass es Schwierigkeiten gibt mit der Verdauung bei bestimmten Lebensmitteln, wurde ich da sehr hellhörig. Und sie hat ja dann in diesem Film, den gibt es auch heute noch auf YouTube zu sehen, der heißt Tote Tiere, kranke Menschen von Arte, meine Empfehlung. Da hat sie gesagt, dass sie in ihrer Uni versucht haben, negative Proben zu finden, also wo man dann praktisch im Körper beziehungsweise im Urin kein Glyphosat nachweisen kann, und die hatten keine Chance. Also sie haben überall Glyphosat nachgewiesen. Und das passte von den Symptomen so sehr zu dem, was wir auch erlebt haben. Und dann haben wir uns einfach mal schlau gemacht, haben dann eine kleine private Initiative gegründet, wo wir dann mit einem Auftragslabor selber auch den Urin getestet haben und waren erschrocken. Also auch bei uns war es so, dass obwohl wir uns um eine gesunde Ernährung bemühen, 70% der Probanden, ich glaube beim ersten Mal waren es nur 200, die wir da getestet haben, oder so rund 200, hatten 70% des im Körper.
Was ist denn Glyphosat genau? Klar, wir wissen so Pflanzenschutzmittel und sowas, aber vielleicht kannst du das noch ein bisschen besser erklären für diejenigen, die nicht genau Bescheid wissen.
Ja, also Glyphosat selber ist kein Pflanzenschutzmittel, sondern es ist nur der Bestandteil, also der Wirkstoff in einem Pflanzenschutzmittel. Monsanto hat da den Markennamen Roundup aufgebracht, wo das dann eben drin ist. Chemisch gesehen ist es, und da werden jetzt wahrscheinlich wieder Faktenchecker sich gerne dagegen wehren, ein Organophosphat. So wertet das auch das Landwirtschaftsministerium, also das Bundeslandwirtschaftsministerium. Denn die verstecken die Statistik eben hinter dem Wort Organophosphat. Und es ist eine künstliche Aminosäure, gemäß einigen Wissenschaftlern, die da sich auch schon sehr drum bemüht haben. Zusätzlich ist es ein Chelator, das heißt, das greift also Mineralien ab, die wir zu uns nehmen. Das heißt, wenn wir dieses Glyphosat im Körper haben, dann hat unser Körper Mühe, zum Beispiel an Zink und Mangan, Selen und Kupfer zu kommen, weil das Glyphosat das gleich bindet und dann ist es nicht mehr bioverfügbar. Aber wie gesagt, im ersten Sitz ist es jetzt für uns relevant, ist es ein Bestandteil von einem leider sehr stark benutzten Unkrautvernichter, der Roundup heißt oder dann auch verschiedene andere Markennamen hat, je nachdem, welcher Hersteller dahinter ist.
Was ist jetzt genau dein großes Problem mit Glyphosat?
Ich gehe, nachdem ich mich jetzt über 5 Jahre damit auseinandergesetzt habe, wir kommen jetzt im Februar in das 6. Jahr unserer Studie, davon aus, dass wir die Risiken, die mit diesem Mittel in Zusammenhang stehen, stark unterschätzen. Wir werden seitens der Konzerne immer darauf getrimmt, dass wir nur über die krebserregende Wirkung reden. Das ist aber nur ein Bruchteil von dem Problem, das wir damit haben. Und der Umstand, dass die Bevölkerung, und das weiß ich ja jetzt nicht nur für Deutschland, sondern wir haben ja europaweit getestet, in der gesamten EU von Polen über UK bis Schweden, Spanien, wir haben sogar auf den Kanarischen Inseln getestet, und überall haben wir Glyphosat in den Körpern nachgewiesen, dass da die gesundheitlichen Schäden durch dieses chronische befeuert werden, vollkommen unterschätzt werden. Das ist mein Problem damit und das ist auch das, worauf ich gerne aufmerksam machen möchte. Denn es gibt Möglichkeiten für die Leute, die das wissen, das auch zu meiden. Also dass man eben nicht einen wahrscheinlich krebserregenden, so wird er ja von der Krebsforschungsagentur der WHO bezeichnet, Stoff in den Körper bekommt die ganze Zeit.
Was empfiehlst du da, wie man da vorgehen sollte, um das zu vermeiden?
Also wir haben über eine recht akribische Recherche aus verschiedenen Quellen doch herausgefunden, bei welchen Produkten aus konventioneller Landwirtschaft tatsächlich mehr oder viel Rückstände zu erwarten sind. Und das würden wir empfehlen, dann tatsächlich auf eine Bioqualität umzustellen. Also gerade jetzt Getreide, um jetzt mal einen Punkt zu nennen, ist häufig belastet. Und da lohnt sich dann halt wirklich einen echten Biobäcker zu finden, der dann eben für uns das Brot backt und dann auch vernünftiges Mehl nimmt, in dem kein Glyphosat oder wenig Glyphosat drin ist, zu verwenden.
Da erübrigt sich ja auch schon die Frage, wen es denn überhaupt trifft. Also im Prinzip ja doch alle.
70% der Bevölkerung und keiner weiß es. Also niemand weiß es. Die Leute, die bei uns positiv getestet werden, haben eigentlich alle die gleichen Fragen. Die Fragen, wo kommt es her? Was macht es in meinem Körper und wie werde ich es los? Also das sind die Standardfragen, die wir eigentlich ständig zu hören bekommen von denen, die sich da positiv testen lassen. Und die sind legitim. Und die werden eben seitens unserer Regierung nicht beantwortet. Die werden seitens des Herstellers unehrlich beantwortet. Und seitens von Wissenschaftlern, die das Thema auch umtreibt, wie jetzt mich, werden sie ehrlich beantwortet, aber die werden unterdrückt. Also die werden nicht gehört.
Wie klappt das? Also ich meine, wenn seit 1986 war das, bereits bekannt ist, oder 84 sogar, dass das krebserregend ist, wie schaffen die das, das so lange zu unterdrücken, beziehungsweise es weiterhin legal zu lassen?
Das ist jetzt eine Frage, über die könnte man eine eigene Sendung machen. Also es ist auf jeden Fall viel, was mit Manipulation zu tun hat. Ich würde sagen, den Anfang macht natürlich Monsanto als derjenige, der das Patent oder der Konzern, der das Patent hatte, in Eintracht mit der Food and Drug Administration, also der FDA in den USA. Da gibt es Drehtüreffekte, da ist dann ein Monsanto-Manager plötzlich zuständig für die Regulierung von Glyphosat oder eben Monsanto-Produkten. Der wechselt dann wieder zurück und es gibt so ein ständiges Hin und Her. Jetzt gerade im Zuge der letzten Neuzulassung, die ja 2015 war, war es sogar so, dass der Vorsitzende, beziehungsweise wie sagt man dazu auf Deutsch, der Abteilungsleiter für die Pestizide bei der FDA, der hat in den Gerichtsunterlagen den sogenannten Monsanto Papers geschrieben, wenn ich schaffe, die Studie zu killen, dann bekomme ich aber einen Orden von euch. Also so direkt ist die Kommunikation zwischen Konzern und FDA. Und dieser Abteilungsleiter hat tatsächlich auch seine eigene Truppe da überstimmt, weil seine Truppe hat gesagt, das ist wahrscheinlich krebserregend und er hat dann daraus gemacht, es ist nicht krebserregend. Und das ist der Anfang und das zieht sich im Prinzip wie ein roter Faden weiter, weil natürlich dann das Gegenstück in der EU, die EFSA, dann sagt, ja, wenn die es zugelassen haben, dann muss ja da was dran sein. Machen dann aber auch noch eigene Untersuchungen, denkt man, ist aber auch nicht wirklich so, sondern sie sagen dann, ein Mitgliedstaat, beziehungsweise der Hersteller darf einen Mitgliedstaat aussuchen, das war im letzten Mal, war es Deutschland, und die müssen dann praktisch das Risiko einschätzen. Das war unser Bundesinstitut für Risikobewertung mit Sitz in Berlin. Und die bekommen dann aber, und das ist ganz spannend zu wissen, die bekommen dann die Studien von den Herstellern. Und die bekommen die auch vorsortiert. Ja, also da ist dann der Anteil, ich würde mal schätzen, so 80% von Herstellerstudien. Und 20% sind dann Studien von unabhängigen Wissenschaftlern oder vermeintlich unabhängigen Wissenschaftlern. Und die werden dann aber auch schon aussortiert. Da wird dann zum Beispiel gesagt, ja, die Studie, die ist nicht zuverlässig, weil man da vergessen hat, bei den Müttern zum Beispiel zu testen, ob das Raucher sind oder nicht. Und das hat ja hier der Herr Professor Greiser auch festgestellt, dass wenn er dann in die Studie reingeschaut hat, dann hat er festgestellt, ja, tatsächlich, natürlich wurde abgefragt, ob die rauchen oder nicht. Das hat das Bundesinstitut für Risikobewertung übersehen, in Anführungszeichen. Und die haben eben einfach 1:1 Copy und Paste gemacht von dem, was die Hersteller gesagt haben. Haben das dann an die EU gesagt, haben gesagt, wir halten es für unbedenklich. Dann hat die EU das auch nochmal angeschaut. Die haben auch Copy und Paste gemacht, haben gesagt, okay, wir halten es für unbedenklich. Und dann kam nochmal die Europäische Chemikalienagentur dazu. Das ist der dritte im Bunde von den Bösewichtern, sage ich jetzt mal, die haben dann auch gesagt, das ist unbedenklich. Hierzu muss man aber wissen, dass einer von den Leuten, die bei Monsanto auf der Seite waren, wie kriegen wir es durch die Regulierung, mittlerweile bei der ECHA arbeitet, also bei der Europäischen Chemikalienagentur arbeitet. Und zwar genau an der Stelle, wo man dann so Stoffe wie Glyphosat durchwinkt. Also das ist ein Filz, definitiv. Viel hat mit Drehtüreffekten zu tun. Es hat viel mit Täuschung zu tun. Es hat viel mit Lügen zu tun. Und die Leute, die den Stoff kritisch sehen, die werden zum Teil auch existenziell, also wirtschaftlich vernichtet. Also das ist schon auch so. Da gibt es nochmal eine ganz eigene Geschichte. Vielleicht noch einen letzten Satz dazu. Im Zuge der Zulassung ist zum Beispiel, der Wiederzulassung ist zum Beispiel rausgekommen, dass eine PR-Agentur im Auftrag von Monsanto Journalisten, Aktivisten, Politiker eingestuft hat in verschiedene Stufen, ob die gefährlich werden könnten der Wiederzulassung oder nicht. Die hatten dann aber auch einige Daten. In Frankreich waren es auch Adressen wohl offensichtlich von den Leuten. Und dann hat man die natürlich auch überwacht. Und ich war einer von den Leuten, die da überwacht worden sind. Das habe ich schriftlich von Monsanto Deutschland, beziehungsweise von der PR-Agentur, die Monsanto Deutschland beauftragt.
Das muss ja auch eine aufregende Story gewesen sein. Kannst du kurz ausführen, wie das passiert ist, dass du überhaupt auf den Trichter gekommen bist, dass du überwacht wirst von einer PR-Agentur?
Ja, das kann ich schon erzählen. Das war natürlich zuerst eben dieser Artikel in der, ich weiß nicht mehr, ob es im Le Monde war, auf jeden Fall in der französischen großen Zeitung. Da haben es zwei investigative Journalisten rausgefunden, dass es da diese Listen eben gibt, dass die da kursieren. Und dann war das dort natürlich Thema. Und da ich ja sehr in dem Thema Glyphosat insgesamt auch international unterwegs war, habe ich natürlich dann auch den Hinweis bekommen, dass es sowas gibt, und habe das natürlich dann auch interessiert verfolgt, auch ob das in Deutschland der Fall ist. Und da kam ja dann Gott sei Dank gerade die Daten DSGVO, und da kann man dann natürlich auch anfragen, welche Daten hat euer Unternehmen von mir? Und das habe ich dann mal bei einer PR-Agentur, die wir im Verdacht hatten, angefragt, und dann kam tatsächlich ein ganzer Datensatz zurück, inklusive Markierungen, wo dann gefragt wurde, der Nico da Vinci hat das und das gerade gemacht, müssen wir was dagegen tun? Und dann hat Monsanto signalisiert, nee, da brauchen wir momentan noch nichts dagegen tun, das können wir noch laufen lassen. Interessanterweise scheint ein Marker zu sein, wie viel Reichweite jemand hat. Und vor allem, wenn ich jetzt einen Artikel geschrieben habe, der gegen Glyphosat war, dann haben die gemessen, wie viel Reichweite der hat. Und wenn der einen bestimmten Schwellenwert überschritten hat, dann haben die dann gesagt, okay, da müssen wir jetzt was dagegen machen. Was dann auch passiert ist. Da gibt es verschiedene Dinge, die dann versucht worden sind, mir letzten Endes anzutun.
Was konkret haben die probiert, dir anzutun?
Also man versucht dann natürlich zu diskreditieren. Das läuft dann über Frontgruppen, die dann gesteuert werden. Ob sie bezahlt werden, kann man noch drüber streiten. Die sich dann zum Teil ausgeben als Hausfrau oder Rentner oder Postbote und die dann in den sozialen Medien eigentlich beschäftigen, so sage ich es mal, aber auch angreifen und so versuchen zu diskreditieren und sich da als mega schlau zu machen, darzustellen. Und die arbeiten zum Teil nach Skripten. Also da wird seitens Monsanto wird da einfach vorgegeben, wenn das und das gesagt wird, dann sagt das und das oder so. Und das machen die dann natürlich. Also Monsanto selber hat über die Gerichtsunterlagen ist es rausgekommen, 1000 Leute eingestellt, die nur in den sozialen Medien unterwegs waren, um den Ruf von Monsanto zu verteidigen und vor allem auch den Ruf von Glyphosat.
Ich denke, darauf gehen wir später nochmal genauer ein im zweiten Teil. Mhm. Wie sind denn deiner Meinung nach diese ganzen Verflechtungen? Weil es muss ja schon, wie du auch gesagt hast, ein unheimlich dreckiger Filz da bestehen, dass das überhaupt alles so durchgewunken werden kann, dass das so funktioniert. Wer sind denn da so die Keyplayer?
Das ist eigentlich relativ schwer auseinanderzuhalten, wer da die Keyplayer sind. Natürlich die Hersteller, ganz klar, weil die haben das wirtschaftliche Interesse. Es gibt aber auch zum Beispiel ganz interessante Seitenzweige, wie jetzt zum Beispiel eine Bill und Melinda Gates Stiftung, die auch solche Troll bezahlt hat, die auch im Internet den Ruf von Monsanto und von vor allem Gentechnik und Lebensmitteln verteidigt hat. Da kann ich ein paar Unterlagen mit rüber schicken, die ihr dann auch mal einblenden könnt. Die haben da 5,1 Millionen dafür bezahlt, dass diese Leute da unterwegs sind. Also die haben da auch ein Interesse und die stecken natürlich einmal finanziell investiert drin. Ich weiß nicht, wie viel Monsanto-Aktien bzw. Bayer-Aktien die haben noch. Ich weiß aber, dass es einen erheblichen Teil gab, den sie hatten. Und es gibt definitiv ein erhebliches Interesse, weil sie verteidigen ja diese Gentechnik die ganze Zeit. Also muss da irgendwie noch was dahinter stecken, warum sie das gerne machen, dass sie das verteidigen. Und es gibt ein Arte-Beitrag, der heißt Die WHO im Griff der Lobbyisten, wo auch ganz konkret gesagt wird, dass in der Bill und Melinda Gates Stiftung auch wieder Manager von Monsanto arbeiten. Also es ist ein echt verwobenes Konstrukt, das da aufgebaut worden ist über Jahre, das vollkommen im Dunkeln auch operiert und man selber, wenn man nicht wirklich so stark dann auch involviert ist mit dem ganzen Thema, das gar nicht für möglich hält und auch nicht registriert. Also wenn jetzt jemand auf Facebook unterwegs ist und der informiert sich über Glyphosat, dann wird er sicherlich beide Seiten hören, sowohl die Herstellerseite als auch meine zum Beispiel, wird aber nicht merken, dass er mit dem Hersteller zu tun hat, weil es halt eben der Postbote oder die Hausfrau ist, die das verteidigt.
Du hast ja auch erwähnt, du hast jetzt schon fast 6 Jahre sehr intensive Erfahrungen mit dem Thema Glyphosat gemacht. Und jetzt so deine persönliche Meinung, wie würdest du das einordnen? So, ist es eine Vergiftung auf Zeit? Ist es denen völlig egal, was mit dem menschlichen Körper passiert oder auch mit den Tieren?
Das sind jetzt zwei Themen, Zweige nebeneinander. Also bei den Tieren ist es so, dass die Landwirte sehr darunter leiden. Das kann sich aber jeder mal in diesem Film Tote Tiere, kranke Menschen anschauen, was da eigentlich passiert. Und die Landwirte, die dann auch Alarm geschlagen haben, was dann mit denen passiert, ist, glaube ich, da auch drin Thema. Auf jeden Fall werden die natürlich auch massiv angegriffen und deren Sichtweise unterdrückt und da gibt es dann auch wieder tatsächlich Behörden, die damit mithelfen, dass das unterdrückt wird. Also auch zum Beispiel Amtstierärzte, die da dann bescheinigen, dass das nichts mit dem Glyphosat zu tun hat. Aber gerade in dem Beitrag Tote Tiere, kranke Menschen kommt ja ein dänischer Schweinebauer zur Rede und der hat das ganz genau und akribisch aufgearbeitet, dass je mehr Glyphosat im Tierfutter ist, desto mehr Missbildungen gibt es bei den Tieren, desto mehr Fehlgeburten gibt es. Und ich sage einfach jetzt nach 6 Jahren Erfahrung, das Gleiche passiert bei den Menschen auch. Wir haben genau das gleiche Problem. Wir hatten zum Beispiel mal Missbildungen von Kindern, wo die Hände nicht waren. Das ist in Frankreich und in Deutschland passiert. Das ist in Gebieten, wo viel Landwirtschaft passiert. Und auch da wird aktiv unterdrückt, dass das irgendwie mal an die große Glocke gehängt wird. Und jetzt bezogen auf die dauernde Befeuerung, die wir erleben, da gibt es so viele verschiedene Symptome, die da in Verbindung gebracht werden können, von Schwierigkeiten bei der Verdauung, von einem geschwächten Immunsystem, weil wir eben das Zink nicht bekommen und das Mangan nicht bekommen. Die Bildung von aktiven Vitamin D3 wird unterdrückt durch Glyphosat, was ja dann auch wieder der passive Teil ist, warum das krebserzeugend ist, weil ja Vitamin D3 sowas wie unsere Krebspolizei im Körper ist, die dafür sorgt, dass Zellen, die nicht ordentlich wachsen, dass die dann eben abgetötet werden vom Körper. Und wenn ich eben kein aktives Vitamin D3 habe, dann passiert eben dieser positive Effekt durch dieses D3 nicht. Und es hat nichts damit zu tun, dass wir hier auf einem breiten Grad leben, denn die Schwierigkeiten mit dem Vitamin D, die haben wir erst seit das Glyphosat so stark auf dem Markt verwendet wird. Das hat 1996 angefangen, 2004 hat sich dann nochmal verstärkt, weil man dann auch noch angefangen hat, über das noch unreife Weizen zu sprühen, damit das eben schön trocken und spröde wird, damit man es besser einholen kann. Also Sikkation heißt diese Praxis, die heute noch stattfindet, obwohl es verboten ist. Genau, und das sorgt eben dafür, dass da viele Funktionen in unserem Körper nicht mehr so funktionieren, wie sie sollen. Und das halte ich für sehr bedenklich. Und man sollte etwas dagegen tun. Momentan haben wir da seitens der Politik zwar viele Versprechen, aber es passiert so gut wie nichts. Und deswegen muss ich sagen, jeder muss da wirklich seines eigenen Glückes Schmied sein und einfach darauf achten, dass man nicht so viel von diesem Glyphosat in den Körper bekommt. Ganz vermeiden lässt sich es offenbar nicht.
Ja, es gibt ja auch Untersuchungen, die zeigen, dass selbst das auf Biofelder rüber geweht wird und keine Ahnung, solche Geschichten.
Genau, also wir selber haben es im Regen nachgewiesen und das Umweltinstitut in München hat eine ganz interessante Studie gemacht. Die haben so Gasefilter überall aufgehängt. Das waren, glaube ich, 100 Stellen, wo sie das gemacht haben, in der Nähe von Feldern, mitten in der Stadt. Und die einzige Chemikalie, die sie zu 100% in allen nachgewiesen haben, war dann Glyphosat. Also es spielt keine Rolle, ob man jetzt da in der Stadt lebt. Man kann höchstens mehr oder weniger Abdrift bekommen, aber man hat es so oder so.
Wenn jetzt jemand überprüfen lassen möchte, wie die Situation bei ihm selber aussieht. Du hast gesagt, es geht über eine Urinprobe. Ich vermute, Das können aber auch nur sehr spezialisierte Labore sehr gut machen. Was empfiehlst du demjenigen?
Also machen können das sicherlich ganz viele Labore. Die Frage ist nur, wie viel Mut haben sie? Weil die haben natürlich auch wieder so Verflechtungen und Schwierigkeiten. Denn es gibt zum Beispiel ein Labor, das sitzt im Norden. Die machen eben so Rückstandstests für Lebensmittelhersteller. Und die leben davon. So, und wenn jetzt irgendein kleines Licht, wie jetzt wir, da hinkommt und sagt, wir möchten gerne Lebensmittel darauf testen und wir stellen halt einfach bedenkliche Dinge fest in manchen Lebensmitteln, auch speziell Markenartikeln, dann ist es halt ungut, wenn der gleiche Markenhersteller bei denen seine Produkte auch testen lässt und da ist dann nichts rausgekommen und bei uns ist halt was rausgekommen. Und deswegen, wir haben ein Labor, dem wir seit Anfang an vertrauen und vertrauen können. Wir haben auch so Quermessungen gemacht noch mit anderen Laboren, dass wir einfach die gleiche Probe an verschiedene Labors geschickt haben und dann geguckt haben, was da an Werten zurückkam, und das war bis auf die zweite Stelle hinterm Komma war das richtig, was bei solchen relativ geringen Mengen, die da ja schon schädlich sind, wirklich sehr, sehr genau auch in der Messung ist.
Sind die tolerierten Mengen überhaupt in deinen Augen adäquat oder sind die völlig falsch?
Also konkret, dass man jetzt sagen kann, liebes Amt so und so oder liebes Landwirtschaftsministerium oder liebes Bundesgesundheitsministerium, ich habe jetzt in meinem Urin so und so viel Glyphosat festgestellt, ist es bedenklich oder nicht? So, da kriegt man keine Antwort drauf, weil es keine gibt, weil das eben seitens der Politik, seitens dieser Ämter nicht eingeordnet wird, aus verschiedenen Gründen. Und was wir eben gemacht haben in unserer Studie, ist, dass wir zusätzlich noch zu den Lebensmittelgewohnheiten, die wir abgefragt haben, haben wir eben auch abgefragt, welche Krankheitsbilder die Leute haben. Und so konnten wir natürlich sagen, wenn jetzt jemand, sagen wir mal, eine 0,8 misst, was so der Wert ist, der häufig bei Leuten stattfindet, die viel Bio essen, was passiert da an gesundheitlichen Herausforderungen? Und was passiert aber jetzt bei jemandem, der 1,5 hat oder 2,0 hat? Und da haben wir so Schwellenwerte dann über die Zeit, weil wir so viel getestet haben, festgestellt, wo wir sagen können, okay, jemand, der eine 1,5 hat, hat wahrscheinlich Magen-Darm-Probleme. Also der hat Schwierigkeiten mit dem Magen-Darm und sollte seine Last senken, zum einen aber eben auch noch zusätzliche Maßnahmen treffen, um das wieder in Ordnung zu bringen, was Glyphosat da kaputt gemacht hat. Jetzt jemand, der eine 2,0 hat, hat meistens auch irgendwelche Autoimmunreaktionen, die dadurch entstehen, dass das eine künstliche Aminosäure ist und sich in unseren Körper, in unsere Proteinketten einbaut. Und jemand, der jetzt eine 4,0 hat zum Beispiel, was bei Anwendern auch zum Teil häufiger vorkommt, aber auch bei Leuten, die einfach nur sich versuchen zu ernähren mit dem, was sie halt gerade gerne essen, ohne darauf zu achten, da ist dann tatsächlich, dass auch bei uns dann ein Non-Hodgkin-Lymphom zurückgemeldet wird oder tatsächlich auch verschiedene Krebsarten. Also ab 4 würde ich sagen, ist es dringend nötig, dass man dann die Glyphosatlast auch senkt. Und wir sind ja alle Gewohnheitstiere, das heißt also jemand, der in diesem Jahr eine 2,0 misst, nicht großartig was tut, wird in der Regel auch irgendwo zwischen 1,8 und 2,2 liegen, wenn er im nächsten Jahr sich nochmal misst, weil er ja immer im gleichen Geschäft einkaufen geht und weil er ja auch meistens selbst im Regal die gleichen Produkte rausholt.
Wie dramatisch siehst du das Ganze?
Ich sehe es als sehr dramatisch, weil unsere Kinder auch betroffen sind davon, in verschiedenen Situationen. Da müsste man vielleicht nochmal extra sprechen, weil ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Unterdrückt zum Beispiel die Fähigkeit, Synapsen zu bilden. Das heißt, die Kinder können nicht lernen, wenn sie dieses Glyphosat die ganze Zeit im Körper haben. Das heißt, sie nehmen Wissen auf, können es aber nicht physisch in Synapsen verknüpfen. Das heißt, man kann denen im Prinzip das Lernen einprügeln, aber sie haben keine Möglichkeit, weil sie tatsächlich physisch daran gehindert werden durch dieses Glyphosat. Dann haben wir ganz schwere Zahnschäden, die mit Glyphosat zusammenhängen, Hautprobleme, Allergien und letzten Endes dann auch Gott sei Dank weniger bei den Kindern, weil das anscheinend ein akkumulativer Effekt ist, auch Autoimmunerkrankungen. Aber das ist mehr bei Erwachsenen zu sehen, da sehr deutlich. Bei jungen Frauen in Form von Hashimoto jetzt zum Beispiel, das, was wir vermuten, was damit zusammenhängt. Und dann im Älteren, bei den Senioren zum Beispiel, gehen wir davon aus, dass da Parkinson, Alzheimer und Demenz ein Zusammenhang besteht, wo Glyphosat eine große Rolle spielt. Und da sehen wir eben auch als wahrscheinlich an, dass dieser akkumulative Teil, weil die ja schon von seit 1996, seit 2004 chronisch damit befeuert werden, dass es dort einfach zu diesen Schäden gekommen ist tatsächlich. Ja. Und deswegen, ich halte es für wichtig, dass man es weiß, eben weil wir momentan von Staatsseiten da nicht geschützt sind, auch wenn wir das gerne möchten. Weil das Landwirtschaftsministerium, zum Beispiel das Umweltministerium, überstimmt, die sagen, wir wollen kein Glyphosat mehr. Da hat ja der Herr Christian, so ist er halt, Schmidt damals einfach Ja gesagt zu der Wiederzulassung, obwohl das Umweltministerium gleichberechtigt Nein gesagt hat. Das heißt, Deutschland hätte sich enthalten müssen und dann wäre das Mittel schon längst vom Markt und so ist es eben jetzt nochmal da. Und ich weiß, dass Bayer momentan mit aller Kraft versucht, das wieder auf den Markt zu bringen, dass es eben eine Wiederzulassung gibt. Und die Zeichen, die wir da seitens der EU sehen, sind sehr schlecht. Also das wird wohl nochmal durchgewunken. Und dann eben für weitere 15 Jahre.
15?
Ja, das ist beantragt. So wie Monsanto, wie Bayer auch jetzt beantragt hat, dass man die Grenzwerte für Honig hochsetzt, weil sie da eben einfach immer so ein bisschen Probleme haben, PR-technisch. Wenn dann der Imker seinen Honig wegkippen muss als Sondermüll, weil zu viel Glyphosat drin ist. Und sie sagen ja, die Bienen kommen nicht in Kontakt. Also da ist einfach unglaublich viel Grund dafür, dass man einfach diese Grenzwerte in Honig hochsetzt und das ist gerade noch mit beantragt. Und die werden es wahrscheinlich bei der EU genauso durchbekommen. Es sei denn, die Bevölkerung stellt sich dagegen. Gut, ist momentan so, dass viele andere Themen die Leute beschäftigen. Und nicht gerade Glyphosat, was schade ist, weil das steht ja jetzt erst, ich glaube im nächsten Jahr steht es wieder an. Dass es
ja, kritische wird. Gesetze werden ja auch durchgewunken werden, Weltmeisterschaften und Europameisterschaften. Da.
Genau, ja. Also das ist ein toller Teil, das kann ich euch auch den Screenshot noch geben damals. Der Nicolas Hulot, das war der Landwirtschaftsminister, von Frankreich, der wollte ein Verbot. Und er hat es auch dann beantragt im Parlament. Und dieses Verbot, das war endlich klar, dass das kommt, das Verbot. Und dann wurde das Verbot plötzlich im Parlament abgelehnt. Und das hat alle, die da irgendwie was mit zu tun haben, die auch eben das ganz kritisch sehen mit Pestiziden und so, völlig überrascht, weil keiner hat damit gerechnet, dass es so kommt. Und dann hat man sich das Abstimmungsergebnis angeschaut. Ähm, Es waren 29, also im 20er-Bereich waren dagegen. 69 waren dafür, dass dieses Verbot gekippt wird. Und 400 noch was haben sich enthalten, weil man es mitten in der Nacht gemacht hat. Und mit so einer Abstimmung, ja, also das ist dann ein demokratischer Prozess, mit so einer Abstimmung ist es dann aber auch gekippt. Da wird dann auch nicht mehr weiter drüber gesprochen, ja. Also wie gesagt, im 20er-Bereich wollten das Verbot, 69 waren gegen das Verbot und 400 noch was haben sich enthalten, weil sie halt schon zu Hause selig geschlummert haben und oder sich auch so enthalten haben, weil es irgendwelche wirtschaftlichen Verpflichtungen gegenüber irgendwelchen Konzernen gab, wo man dann halt seine Wahlkampfgelder nicht verlieren wollte.
Ja, was soll man da großartig zu sagen? Ich glaube, da nichts. Kann sich jeder aufgeweckte Zuseher kann seine ja. eigene Gedanken machen. Das müssen wir gar nicht so aussprechen, was da vorgefallen ist. Ich würde sagen, wir halten den ersten Teil, so wie er jetzt gerade ist, kurz und knackig. Ja, was war schon ziemlich viel auf einmal. Wir können das bestimmt 3 Stunden lang fortführen. Gibt es noch irgendeinen Punkt jetzt abschließend, um das Ganze abzurunden, was du noch sagen möchtest?
Ja, also was für mich ganz wichtig ist, einfach auch, weil die Studie noch läuft. Wir sind jetzt die größte Langzeitstudie, die in der EU stattfindet momentan. Wahrscheinlich sogar weltweit, weil wir mittlerweile wirklich ins 6. Jahr gehen. Ich weiß, dass wir jetzt im Prinzip eine Win-Win-Situation haben. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt Zuschauer, die jetzt hier zusehen, das gerne auch wissen möchten, ob sie dieses Mittel im Körper haben oder nicht und dann eben auch letzten Endes wissen wollen, was sie dagegen tun können. Da sind wir gerne dabei hilfreich. Sie können über glyphosat-test.de das einfach beantragen, dass sie bei der Studie mitmachen wollen und dann haben sie einen Eigenanteil von 33 oder 30 Euro ungefähr, den sie bezahlen pro Testkit. Das kriegen sie dann zugeschickt, können sie in den Urin einschicken und dann kriegen sie innerhalb von 2 bis 6 Wochen das Ergebnis und dann wissen sie Bescheid. Und wenn sie Fragen dazu haben, können sie sich jederzeit gerne an mich wenden. Ich leite ja die Studie, ich habe den absoluten Überblick über die Daten und kann dann eben auch Ratschläge geben, was man dann dagegen tun kann. Und uns hilft es, und das ist eigentlich mein Interesse daran, uns hilft es einfach, ein wirklich sehr solides Datenmaterial zusammenzusammeln, auch die Muster zu erkennen und dann eben entsprechend auch nochmal von unserer Seite aus zu zeigen, sowohl der Politik als auch natürlich den Herstellern, aber auch anderen Wissenschaftlern, worauf sie achten sollen und wo sie eben schauen sollen und weitere Studien machen sollen, welche Zusammenhänge da eben auch sind und vermutet werden. Also das wäre ganz, ganz interessant für beide Seiten und ich wäre dankbar, wenn wir tatsächlich auch jetzt in eurer Zuhörerschaft Leute finden, die sagen, okay, da machen wir mit.
Für was zahlen wir denn dann überhaupt Steuern? Das sollten doch eigentlich unsere Behörden machen, was du gerade durchziehst.
Das ist richtig. Ich muss aber auch sagen, selbst wenn sie es täten, was sie ja nicht machen, weil sie natürlich kein Interesse daran haben, dann müssten sie ja entscheiden und sich dagegen entscheiden. Ich habe mittlerweile mehr Vertrauen auf solche privaten Initiativen, weil ich eben auch glaube, dass es auch selbst in solchen Bereichen zu Manipulation kommt. Also ich habe das ja vor allem für mich selber damals gemacht und auch für die Leute, mit denen ich da verbunden war, gemacht, weil ich einfach 100%ig sicher gehen wollte, dass das dann auch stimmt. Ja, und diese Zuverlässigkeit, die traue ich unseren Behörden derzeit nicht zu. Nee, gar nicht.
Danke für die klaren abschließenden Worte und ich freue mich schon auf den zweiten Teil mit dir.
Ich mich auch. Bis dann.